Genau, darum geht es heute Morgen. Zur Ruhe finden, aber wie? Wie geht das, so ruhig zu werden wie dieses kleine Kind an der Brust seiner Mutter? Das ist doch ein tolles Bild, wenn man so ruhig sein kann. Wir werden uns darüber Gedanken machen. Fürwahr, meine Seele ist still und ruhig geworden, wie ein kleines Kind bei seiner Mutter, wie ein kleines Kind, so ist meine Seele in mir. Still werden und gestillt sein, zur Ruhe kommen und bei Gott vollkommene Zufriedenheit erleben, Sattheit, Glück und Frieden. Das ist es doch, was wir wollen. Da wollen wir doch hinkommen. So als würde ich von Gott im Arm gehalten werden. Dem guten Vater mit seinen mütterlichen Eigenschaften. Das wäre doch wunderbar. Und doch ist das alles andere als einfach. Haben es gerade schon gehört von Daniel. So einfach ist es gar nicht. Da gibt es so viele andere Dinge, die an uns zerren und nagen, dass das oft gar nicht möglich wird. Und deswegen tun sich auch die allermeisten Ausleger so richtig schwer mit diesem Psalm. Es hat zu tun, weil die meisten den Inhalt eher als realitätsfern einschätzen. Es war doch gar nicht auf dem Boden der Tatsachen, der das damals geschrieben hat. Das hat doch mit unserem Leben so gut wie gar nichts zu tun, was David hier geschrieben hat. Schließlich fühlen wir uns doch gerade im Alltag oft gar nicht wie ein gradgestilltes Kind an der Brust seiner Mutter. Wie soll das denn gehen? Das ist doch nicht real. Weder am Arbeitsplatz, noch in der Familie, noch bei Streitigkeiten verläuft alles so harmonisch, wie es dieser Psalm beschreibt. Und man muss natürlich auf dem ersten Gedanken sagen, das stimmt, was die Ausleger so sagen. So ist es doch oft gerade nicht. Deswegen ärgern sie sich über diesen Psalm. Die einen sagen, zu idyllisch, zu weltfremd. Die anderen sagen, er bedient alle Klischees, die man dem Christen nachsagt. Abgehoben, nicht mehr auf den Boden der Tatsachen. Und deswegen hat es mich interessiert, wer hat denn diesen Psalm eigentlich geschrieben? War das so ein Träumer? War der wirklich nicht auf den Boden der Tatsachen? Hat er nur Luftschlösser gebaut? Wer hat denn diesen Psalm geschrieben? Und wenn wir hineinschauen in die Lutherbibel, dann wird uns das auch gleich gesagt, da heißt es von David. David hat diesen Psalm geschrieben. Und jetzt war David ja kein Träumer, das wissen wir ja. Das war niemand, der irgendwo hinter Mauern seinen Glauben für sich gelebt hat, fernab jeglicher Realität. So war David nicht. David war ein Politiker. Ein Mensch, der viel Macht hat und der vor allen Dingen mit beiden Beinen im Leben gestanden ist. Ein bodenständiger Mensch, der hat diesen Psalm geschrieben. Und sein Leben hatte ja ihn auch immer wieder vor wirklich große Herausforderungen gestellt und auch vor Probleme. Der hat eine Familie gehabt, die hat ihm ganz, ganz große Sorgen bereitet. Er hat eine Frau gehabt, die ihn auslachte, als er damals vor der Bundeslade hergetanzt ist. Die hat es mitbekommen, hat es beobachtet und hat ihn ausgelacht. Das tut weh, ausgelacht zu werden vom eigenen Ehepartner. Der hat einen Sohn gehabt, der ihn vom Thron stürzen wollte. Er musste mit Israel Krieg führen. Und er musste Israel regieren, ein Land, was wirklich schwierig war. Also, das war kein Träumer. Der hat keine Luftschlösser gebaut. Und außerdem war er nach Apostelgeschichte 2 ein Prophet, der wie kein anderer im Alten Testament den Messias vorausgesehen hat und genau wusste, was Gottes Ziel ist. All diese Aufgaben zeigen, er war kein frommer Träumer, der sich irgendwelche Luftschlösser gebaut hat und darin lebte. Und was sagt das jetzt über diesen Psalm aus? Ich glaube, dass David hier beschreibt, wie er sein Leben vor Gott sieht. Das ist ja ein Gebet, wo er Zwiesprache gehalten hat vor seinem Herrn. Und da heißt es in Vers 1, Herr, mein Herz ist nicht hoffärtig. Ich bin nicht stolz. Und meine Augen schauen nicht auf andere herab. Ich gehe nicht um mit großen Dingen, die mir zu wunderbar sind. Dreimal, nein, 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 so lebe ich nicht. Und ich glaube auch, dass David diese Worte sicher nicht am Anfang seines Glaubens gesagt hat. Es ist eher ein Bekenntnis eines Gläubigen, der schon ganz, ganz lange mit Gott lebt. Und der weiß, wie das Leben ist. Und der weiß, welche Probleme das Leben mit sich bringt. Und er hat schon ganz viel durchlebt und sagt, das hat sich geändert in meinem Leben. So will ich nicht mehr sein, weil ich weiß, das alles wühlt mich so unendlich auf. Und ich will lernen und ich habe gelernt, wie mein Herz zur Ruhe kommt. Und an diesen Erfahrungen lässt er jetzt das Volk teilhaben und ermutigt jeden Gläubigen, das auch in seinem Leben umzusetzen. Und wir, die wir diesen Psalm heute Morgen gelesen haben, sollen das auch anfangen umzusetzen, damit unser Leben, unsere Seele zur Ruhe kommt. Und was sollen jetzt diese Menschen lernen? Und vor allen Dingen, was bedeuten all diese Aussagen für uns? Und wenn man sich diese Verse anschaut, bitte mal die nächste Folie. Wenn man sich diese Verse anschaut, diesen Psalm 131, dann kann man erkennen, dass es zunächst einmal um ein dreifaches Nein geht. Mein Herz ist nicht hoffärtig, meine Augen sind nicht stolz, ich gehe nicht um mit großen Dingen, die mir zu wunderbar sind. Die nächste Folie, das dreifache Nein, darum geht es als erstes, um ein dreifaches Nein. Mein Herz ist nicht hoffärtig, meine Augen sind nicht stolz, ich gehe nicht um mit großen Dingen, die mir zu wunderbar sind. Hoffart und Stolz, ja, zwei alte Begriffe, die man so nicht mehr kennen, aber es sind kurz gesagt zwei Zuschreibungen, die deutlich machen, dass ein Mensch hier sehr überheblich ist. Man kann das auch an der Haltung von vielen Menschen kennen. Sprüche 30 sagt zum Beispiel, es gibt eine Art von Menschen, nächste Folie bitte, es gibt eine Art von Menschen, die ihre Augen hochträgt und ihre Augenlider emporhebt. Also die schauen auf die anderen herab. Ne? Kennt ihr auch, wenn man mal so, so von oben herab runterschaut, seine Augenbrauen hochzieht und schon setzt man den anderen ganz bewusst herab. Ich bin was Besseres als du. Du kannst mir das Wasser nicht reichen. Ich bin ein besserer Mensch. Und noch etwas tun diese Menschen. Da heißt es weiter, ich gehe nicht mit Dingen um, die mir zu groß und wunderbar für mich sind. Diese Menschen fühlen sich so ein bisschen wie Gott. Die stehen über allem drüber, die meinen, sie haben alles im Griff. Nichts ist ihnen zu schwer, nichts ist ihnen zu groß. Sie sind die Cracks, sie kriegen alles hin. Deswegen finde ich das so ein bisschen überhoben, überheblich, was damals Barack Obama gesagt hat bei seiner Wahlrede immer wieder. Das kennen wir auch in der Zwischenzeit. Yes, we can. Das klingt ja schon danach. Wir können alles. Amerikaner, das amerikanische Volk kann alles. Yes, we can. Ich muss sagen, nein, yes, he can. Gott kann. Aber wenn ich das als Mensch sage, ist das schon ein Stück weit überheblich. Wir können nicht alles. Wir können ganz viel, das ist keine Frage. Aber wir können nicht alles. Manche fühlen sich wie Gott. Solche Menschen wollen dann von Gott nichts wissen, weil sie meinen, alles besser zu wissen und alles besser zu machen als Gott selbst. Psalm 14 beschreibt es sehr treffend. Die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Ganz viele leben so. Es ist kein Gott. Ich kann alles, ich mache alles, ich brauche niemanden. Ich denke an die Situation, als Mose vor dem Pharao stand und ihm dann im Auftrag Gottes sagte, lass mein Volk ziehen. Und dann sagt dieser Pharao, wer sagt mir das? Warum soll ich das machen? Ich bin Gott und sonst niemand. Und da wird deutlich, dass dieser Pharao sich losgelöst hat von Gott, die Augen sehr hoch trägt und sich um Dinge kümmert, die nicht in seinen Machtbereich gehören. Nein, er ist nicht Gott. Er will sein, aber er ist es nicht. Und bei Hiob 21, 14 heißt es, und doch sagen sie zu Gott, weiche von uns. Wir wollen von deinen Wegen nichts wissen. Wer ist der Allmächtige, dass wir ihm dienen sollten? Oder was nützt es uns, wenn wir ihn anrufen? Und der Prophet Jesaja berichtet sehr detailliert von den Gedanken des Teufels. Da heißt es in Jesaja 14, wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Wie wurdest du zu Boden geschlagen, der du alle Völker niederschlugst? Du aber gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Das, was hier beschrieben wird, kennen wir eigentlich nicht von gläubigen Menschen, sondern in der Regel von Gottlosen, von Menschen, die sagen, von Gott will ich sowieso nichts zu tun haben. Und trotzdem, wenn David das hier schreibt, erkennt er sein altes Lebensmuster wieder. Das Besondere in Psalm 131 ist, dass David als Glaubender die Gefahr des Hochmuts immer noch bei sich entdeckt und weiß, dass ich da, aber ich will es anders haben, ich will damit anders umgehen. Er weiß, das ist immer noch mein Problem. Er will es nicht, aber er entdeckt es immer wieder in seinem Leben. Und hier haben wir eine gewisse Spannung, die wir nicht auflösen können. Unsere Seele hängt zum einen ganz oft am alten Leben, am alten Verhalten. Wir wollen alles im Griff haben. Und manches Mal merken wir ja auch, wie wir uns selber als Gott aufspielen, als Gott in unserem Leben und denken, wir kriegen doch alles in den Griff. Nichts ist uns zu schwer. Und unser geistlicher Mensch, wir als Christen sehnen uns danach, auf Gott zu vertrauen. Wir wollen bei Gott sein, wir wollen in Gott ruhen, wie ein grad gestilltes Kind. Kennt ihr diese Spannung? Alles selber machen zu wollen und auf der anderen Seite ganz abhängig sein von Gott. David weiß um diese beiden Extreme in seinem Leben. Ich kenne die auch sehr gut, diese Spannung, in der ich immer wieder drinstehe. Und diese alte Art legt der Mensch nicht einfach ab. Das ist immer wieder präsent. Martin Luther hat gesagt, der alte Adam, das ist also dieses alte Wesen, der alte Adam in uns soll ersäuft werden. Nimm dich aber in Acht, das Aas kann schwimmen. Also es heißt, es kommt immer wieder durch. Ja? Auf einmal merke ich wieder, ich bin voll in der alten Spur drin. Ich war dabei, wieder alles selber zu machen ohne Gott. Gott war mir egal. Und dann muss ich wieder anfangen und sagen, nein, nicht ich will es machen, sondern ich will mich abhängig machen von meinem Herrn. Manches Mal verhalten wir uns als Christen so, als ob wir die Bibel und Gott gar nicht kennen würden. Da interessiert uns das nicht. Das übergehen wir einfach. Dann sind wir auf einmal furchtbar neidisch auf andere Menschen. Wir können überaus zornig sein. Wir verletzen den anderen ganz tief in seinen Gefühlen. Wir wissen besser, wie Gott unser Leben sich vorstellt. Wir wissen dann besser, wie unser Leben zu funktionieren hat. Wir brauchen Gott dann auch nicht als Ratgeber, weil wir alles besser wissen. Kennt ihr das? Ich kenne das. Ich kenne das. Diese Woche, ich muss einfach mal Rand erzählen als Beispiel, dass ich da eben auch nicht so gut drin bin. Diese Woche, ich habe eine neue Arbeitsstelle angefangen und bin Leitung geworden im Kindergarten und wollte natürlich gleich alles im Griff haben. Alles gleich managen, habe gemerkt, wie mich das ein Stück weit überfordert hat, weil die Aufgaben einfach zu viel geworden sind. Und dann lag ich da nachts teilweise zu Hause im Bett und habe mir einen Kopf gemacht und wollte alles so selber in den Griff kriegen, bis ich gedacht habe, Mensch, jetzt predige ich doch am Sonntag über diesen Text. Ruhig sein wie ein grad gestilltes Kind. Sag ich, da kannst du nicht hinkommen und dann meinen, du hast alles im Griff. Ich habe gedacht, okay, Herr, ich habe es nicht im Griff. Ich habe es nicht im Griff. Es hat ganz tief in mir gearbeitet. Und ich wollte wieder selber alles anpacken. Habe dann gemerkt, Herr, so geht's doch nicht, oder? Und habe angefangen, all diese Dinge im Gebet abzulegen. Aber das geht natürlich nicht so mit dem Zauberstab, so Hokuspokus, dann ist alles weg, sondern das habe ich diese Woche wieder ganz neu einüben müssen, alles abzulegen und nicht zu meinen, ich hab's im Griff. Und dann wurde es im Lauf der Zeit, im Lauf der Woche, wurde es wieder besser. Ich habe gedacht, ich hab's im Griff. Nein, ich hab's nicht im Griff gehabt. Es kam wieder hoch und musste mich wieder ganz neu auf die Kraft Gottes konzentrieren. Dir will ich's abgeben. Du bist der Chef, du bist der Macher, du hast alles in deinen Händen. Und ich möchte mich wieder auf deine Gebote ausrichten. Jeder von uns muss das lernen, immer und immer wieder diese Dinge zu erkennen, wo wir immer wieder noch Probleme haben, um ganz bewusst dagegen anzugehen. Deswegen ist es wichtig, wenn wir uns als Christen immer wieder auch Zeit nehmen und das reflektieren und sagen, ich habe es nicht im Griff gehabt. Stimmt, da war was in dieser Woche, wo ich wieder neidisch auf andere war, wo ich zornig war, wo das alte Wesen wieder hochkam. Herr, das tut mir leid, wo ich dich wieder ausgegrenzt habe und ich möchte mit dir wieder ganz neu versuchen, das so zu leben, dass nicht ich es im Griff habe, sondern dass ich weiß, ich muss mich an dich wenden. Wir brauchen das, dass wir dann in diesen Bereichen wieder dieses Nein entgegensetzen. Nein, Herr, so nicht. Nein, nicht stolz, nicht überheblich, nicht wie die anderen, sondern so, wie du es willst. Die Gedanken kommen zwar immer wieder hoch, aber ich lasse nicht zu, dass sie mich bestimmen. Martin Luther hat noch gesagt, nächste Folie bitte, ich kann nicht verhindern, dass Vögel über meinem Kopf fliegen, aber ich kann wohl verhindern, dass sie auf meinem Kopf ein Nest bauen. So Gedanken kommen natürlich, wenn man nachts wach liegt. Man macht sich einen Kopf. Das können wir gar nicht vermeiden, aber ich kann verhindern, dass sie ein Nest bauen. Ich gehe rechtzeitig hin und sage, Herr, hier lege ich es dir wieder hin. Bitte kümmere du dich doch drum. Ein ganz bewusstes Nein setzen, ein ganz bewusstes Stopp setzen. So will ich nicht leben. Und dafür muss ich mich immer wieder neu entscheiden. Jeden Tag aufs Neue. Denn der Teufel wird immer wieder sein Glück bei uns versuchen. Und glauben wir ja nicht, dass wir das alles alleine ins Lot kriegen. So nach dem Motto, sind wir ja gestandene Christen, leben ja schon ein paar Tage mit Jesus, das ist doch kein Problem mehr. Von David können wir lernen, dass für den Glaubenden das alte Wesen, diese alten Verhaltensmuster immer noch Kampfgebiet sind. Immer noch Kampfgebiet sind. Da heißt es im Psalm 143, Vers 10, Herr, lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott. Dein guter Geist führe mich auf ebener Bahn. Das ist dieses Nein gegen das alte Wesen. Und dann das Zweite, dann steht in unserem Text etwas von einem Schwur. Ich habe das gerade schon gesagt, das alte Wesen kommt immer wieder hoch. Und der neue Mensch, wir als Christen, sehnen uns ja dagegen, dass wir Gott vertrauen. Diese beiden Seiten haben wir. Und wie kann das anders werden? Wie kann die Seele ruhig werden? Ich schwöre, es ist eben dieses Nein ganz bewusst, ich schwöre, dass ich meine Seele mit Neuem formen und kletten werde. Nein, nicht mehr überheblich, nicht mehr stolz, sondern gerade eben andersrum, wie ein gerade gestilltes Kind an der Brust seiner Mutter. Wie geht das? Wie hat David das geschafft? Und wissen Sie was? Das steht nicht in Psalm 131. Er sagt uns nicht, wie das geht. Aber wenn wir in das Leben von David hineinschauen, dann finden wir dort ganz verschiedene Beispiele, wie es ihm gelungen ist, seine Seele zu glätten und ruhig zu kriegen. Jedes Mal, wenn seine Seele unruhig war, war das Wort Gottes die entscheidende Hilfe, mit dem David sich selber beruhigt hat. Der Glaubende lebt vom Wort und das Wort füttert unsere Seele, bis sie satt und zufrieden ist, wie ein gerade gestilltes Kind. In diesen Tagen, als ich so unruhig war und mir Mord den Kopf gemacht habe, habe ich angefangen, mir immer wieder auch Bibelworte vorzusprechen. Und da ist es gut, wenn man dann Bibelworte kennt und weiß, welche man nehmen kann. Das heißt Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts machen. Oder verschiedene andere Stellen. Er hat sich an Gottes Wort gehalten, hat das immer wieder gesucht und gelesen und das hat ihm geholfen, ruhig zu werden. Denken wir nur mal an die Situation in 1. Samuel 16. David wird zum König erwählt, er wird berufen, das Volk Gottes zu führen. Und der Job ist eigentlich eine Nummer zu groß für ihn. Samuel kommt und sagt ihm dann das Wort Gottes. Und er macht ihm deutlich, dass es nicht seine Aufgabe ist, sondern dass Gott das mit ihm schaffen wird. Und Davids Seele beruhigt sich wieder. Manchmal brauche ich auch so einen Zuspruch von Gottes Wort von außen, dass ich eben anfange, Wort Gottes zu lesen oder mir jemand Wort Gottes sagt. Aber lesen muss ich es. Und manchmal muss ich es vielleicht so lange lesen in der Bibel, bis ich merke, und jetzt bin ich ruhig. Wir kennen das doch. Da liegen wir nachts wach und machen uns einen endlosen Kopf um was. Statt aufzustehen und Bibel zu lesen. 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten. Wir können ja sowieso nicht schlafen, ne? Ist es so? So lange zu lesen, bis wir ruhig geworden sind. Dann gehen wir wieder ins Bett. Weil dann sind wir ruhig geworden und können schlafen. Der David hat das erfahren. Oder erinnern wir uns an die Bathseba-Geschichte, die Seele Davids ja wirklich sehr geschädigt hat. Es war dieser Ehebruch mit dieser Frau. Und Gott erbarmt sich dann über David, indem er den Nathan schickt, der dieser sündigen Seele das befreiende Wort sagt. Er hat sich ja Der wusste nicht mehr aus noch ein. Und dann kommt der Nathan und sagt zu ihm, du bist der Mann, du hast dich versündigt. Dir geht's nicht gut. Und dann, um es mal in diesem Bild zu sprechen, dann muss diese Wunde aufplatzen, dieser Eiter muss raus, damit dieser David Vergebung erfahren kann. Und dann spricht der David zu Nathan, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Und der Nathan sagt zu ihm, so hat auch der Herr deine Sünde weggenommen, du wirst nicht sterben. Und dann merkt man, wie der Friede Gottes in diese aufgescheuchte Seele Davids hineinkommt. 2. Samuel 13 und der David wieder ruhig wird. Es musste einer von außen kommen und ihm dieses lösende Wort sagen. Das Entscheidende ist, dass ich meine Seele mit dem Wort Gottes füttern muss und mit den neuen Formen. Das ist ein großes Stück Arbeit. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich, wenn ich in die Bibel reinschaue und lese und mich damit formen und prägen lasse. Es braucht von unserer Seite aus diesen Schwur, dass wir unsere Seele mit neuen Gedanken formen wollen. Und durch das Nein, durch dieses dreifache Nein, 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 hat David dann das Wunderbare erlebt. Seine Seele ist ruhig geworden, ist still geworden, wie ein eben gesättigtes Kind an der Brust seiner Mutter. Und das ist das dritte und letzte des Beispiels. Der David sagt, übertragen, ich habe etwas Wunderbares erlebt. Meine Seele ist still geworden durch die Beruhigung der neuen Worte, die meine Seele aufgenommen hat. Sie ist geglättet und jetzt ist es gut. Wie das Kind an der Mutterbrust liegt, gesättigt, befriedigt in seinen Bedürfnissen, so ist der David auch ruhig geworden. Das ist genau das. Ich bin durcheinander. Meine Gedanken bringen mich nicht zur Ruhe und ich schaffe es einfach nicht. Und dann fange ich an zu beten und Bibel zu lesen, so wie es der David gemacht hat. Diese Erfahrung mit Gott. Ich gehe mit ihm ins Gespräch, ganz egal wie. Ich gehe in Bibelstunde, ich gehe in Hauskreis, ich gehe in Gottesdienst, ich lese in seinem Wort oder ich lese dann auch einen Psalm auswendig und ich merke, wie meine Seele sich beruhigt. Und das ist jetzt kein endgültiger Zustand. Sondern das muss ich immer und immer wieder einüben. Ich muss es immer wieder neu erkämpfen, indem ich meine Seele mit dem Neuen füttere, damit sie ruhig wird. Und dazu braucht es die Beziehung zum lebendigen Gott. Das reicht aber nicht eben für mein Leben. Wir spüren diese Sehnsucht immer und immer wieder. Und deswegen sagt der David in Vers 3, Israel, hoffe auf den Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Dieses Hoffen, dieses Dranbleiben, immer und immer wieder, dieses Rechnen mit dem Ewigen, dieses Rechnen mit dem Lebendigen, das muss ich einüben. Und erst in der Ewigkeit wird meine Seele ganz zur Ruhe. Weil sie dann niemand und nichts mehr zu fürchten braucht. Aber bis dahin muss ich das einüben und da müssen wir uns auch gegenseitig helfen. In den Begegnungen, wo wir haben, dass wir auch offen werden, sagen, diese Woche ist so furchtbar, ich schaff's einfach nicht. Bet doch bitte mit mir. Denk doch an mich. Frag doch auch nochmal nach, wie es mir geht. Ich muss meine Seele füttern, mit dem Wort Gottes und muss sie formen. Und damit etwas geformt wird, neu gebildet wird, braucht es Zeit. Es braucht Zeit. Und da können vor allen Dingen die das schon lange praktizieren, den anderen dann auch sagen, wie das geht. Wie man seine Seele formt mit Neuem. Wir merken, wie wichtig Psalm 131 für uns ist. Auch wenn andere sagen, zu idyllisch, zu weltfremd. Nein, das ist er nicht. Ist nicht zu weltfremd, nicht zu idyllisch, genau für uns gemacht. Psalm 131 ist ganz wichtig für uns. Ich möchte zusammenfassen. Das Thema war zur Ruhe finden, aber wie? Es ist das Bekenntnis eines gläubigen Mannes, der schon ganz, ganz viel erlebt hat. Und das erste ist dieses dreifache Nein, dem alten Wesen das Neue entgegensetzen. Und dann der Schwur, sich vom Wort Gottes ganz neu formen lassen. Herr, präge mich, forme mich, erneuere mich, dass du derjenige bist, der mich dann ruhig macht, wenn ich so unruhig bin. Und dann das Beispiel, Davids Leben macht Mut, es ihm gleich zu tun. Es ist möglich, das immer und immer wieder zu erleben, Ruhe zu finden. Das wünsche ich ihm. Dass sie Ruhe finden, so wie es der David erlebt hat. Amen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, lieber Vater im Himmel, von Herzen wollen wir dir danken von diesem Psalm 131, der so ganz genau in unser Leben reinspricht. Auch wir sind oft unruhig, kommen nicht zur Ruhe. Und da bitten wir dich darum, dass du das schenkst, dass wir das schaffen, zur Ruhe zu kommen, wenn wir uns mit deinem Wort beschäftigen. Und dass wir uns formen lassen von dir, Herr, dass wir wegkommen von diesem alten Wesen, von diesem Stolzen, von dieser Überheblichkeit, dass wir dahin kommen, dass wir so ganz anders werden, so wie du. Da bitten wir dich drum, Herr. Präge uns, forme uns.